Dann kommen wir zur Predigt und ich möchte euch zunächst mal eine Frage stellen, die euch vielleicht schon mal bewegt hat, auch im Blick auf die Predigt. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber meine Frage lautet ganz einfach, wie kommt eigentlich ein Prediger zu dem Thema, über das er predigt? Was meint ihr? Dass der Herr ihm etwas aufs Herz gelegt hat, das ist eine sehr fromme Haltung, sehr pietistische Haltung. Bitte? Ja, das ist auch möglich, entweder durch eine Predigtserie oder man könnte auch sagen durch die christlichen Feiertage, also an Ostern, dass man dann nicht eine Weihnachtspredigt hält und umgekehrt. Das wäre etwas. Könnt ihr euch noch was vorstellen?
Lieblingsthema.
Ja, das ist auch denkbar. Ja. Also ich habe kürzlich mal gehört in der Predigt, der Bruder erzählt, der kam wohl aus einer Brüdergemeinde, wo also immer so verschiedene Brüder sonntags dann predigen oder etwas sagen, so eine Wortauslegung. Sie wussten immer genau in der Gemeinde, wenn der Bruder aufsteht, dann predigt er über den Epheserbrief. Jedes Mal hat er immer nur über den Epheserbrief gepredigt. Das kann auch vorkommen. Wisst ihr noch was? Fällt euch noch was ein? Ja, es gibt da noch ein paar pragmatische Antworten. Zum Beispiel, der Prediger hat gutes Material für eine Predigt und nimmt sie deshalb. Oder er hat die Predigt schon einmal gehalten und dann spart er sich die Vorbereitung fürs zweite Mal und hält sie wieder. Ich habe da auch mal von einem Prediger gehört, der war also Missionar, der hat seine unterstützenden Gemeinden besucht und der hat, das habe ich durch seinen Sohn erfahren, der hat in jeder Gemeinde, wo er dann gepredigt hat, hat er immer das gleiche Thema gepredigt. So kann man es natürlich auch machen, ist vielleicht auch notwendig gewesen in der Situation. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie ein Prediger zu seinem Predigtthema kommt. Aber keine dieser Möglichkeiten trifft eigentlich auf meinen Predigtdienst heute Morgen zu, denn mir wurde von einem Bruder das Thema regelrecht untergejubelt, möchte ich mal sagen. Nach dem Motto, das heutige Thema ist genau das Thema für Martin. Ich weiß zwar nicht, wie dieser Bruder zu dieser Überzeugung gekommen ist, aber nach einigem Nachdenken habe ich mich dann entschlossen, diese Herausforderung anzunehmen und das Thema dann aufzugreifen. Wir sind ja derzeit in einer Predigtserie über den ersten Timotheusbrief. Und dazu haben wir ja bereits an drei Sonntagen jeweils eine Predigt gehört. Und heute wird nun eine vierte folgen. Aber zunächst einmal sollten wir uns noch einmal das Ziel der Predigt, des Briefes vor Augen führen. Und dazu schreibt Paulus an den Timotheus Folgendes. Und diejenigen, die eine Bibel haben, die können ja schon mal aufschlagen. 1. Timotheus 3, den Vers 15. Da heißt es, wenn sich mein Kommen, Paulus Kommen, aber verzögert, dann sollst du durch den Brief wissen, wie man sich im Hause Gottes verhalten muss. Damit meine ich die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss. Das ist das Ziel des Briefes. Frage an dich, weißt du, wie man sich nach Gottes Willen im Haus Gottes in der Gemeinde verhalten soll oder muss? Kennst du die Hausordnung Gottes für die Gemeinde? Damit meine ich jetzt nicht die Maskenpflicht oder Hände desinfizieren, wenn man hier das Gebäude betritt oder Abstand halten und so weiter. Das sind ja nur äußere Verhaltensregeln, die nicht verkehrt sind, aber das meint dieser Brief nicht, das meint Gott auch nicht, wenn es um seine Hausordnung geht. Gott geht es nämlich um viel mehr. Ihm geht es um uns selbst, um unsere innere Einstellung, unseren Charakter, unsere Haltung dem Herrn und unseren Geschwistern gegenüber. In der letzten Predigt haben wir etwas gehört über das Verhalten der Männer, Aufforderung zum Gebet. Meine Überzeugung ist, damit ist nicht gemeint, dass die Frauen nicht beten sollen im Gottesdienst, sondern dass damit eigentlich gemeint ist, dass die Männer herausgefordert werden zu beten, weil sie oft zurückhaltend sind in Bezug auf Gebet im Gottesdienst, dass da die Frauen eher sich trauen. Und deshalb findet es Paulus für wichtig an, dass die Männer extra nochmal aufgefordert werden zum Gebet. Und heute nun kommen wir zum nächsten Abschnitt. Das ist im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 9 bis 15. Das hören wir uns jetzt an in der Lesung. Wieder kommt, weil die Übersetzung, die ich zugrunde gelegt habe, ist eine andere. Und deshalb sollten wir uns das vor Augen stellen. Das ist die Übersetzung Schlachter 2000 für diejenigen, die das interessiert. Vielleicht haben wir bereits beim Hören dieses Textabschnittes erkannt, wie viel Brisanz eigentlich dieser Textabschnitt erhält, obwohl er ja doch recht kurz ist. Und er ist heute mehr denn je umstritten. Und man kann eigentlich unter Christen drei Haltungen dazu erkennen. Die eine Haltung ist, die Textaussage wird überbetont. Die andere Haltung ist, die Textaussage wird vehement abgelehnt. Und die dritte Haltung ist, die Textaussage wird geprüft und geglaubt. Paulus geht hier auf das Verhalten der Frau ein. Letztes Mal an die Männer und dieses Mal nun die Frauen. Er redet hier über die Rolle und das Verhalten der Frau in der Gemeinde Jesu. Weil es damals wohl schon ein Problem war, sonst hätte er es ja nicht ansprechen müssen. Und dieses Problem, damals ungefähr so 60, 62 nach Christus, ist bis heute nicht verschwunden, sondern kommt immer wieder hoch und heute vielleicht mehr denn je. Und noch eine Vorbemerkung. Wenn die Männer unter uns jetzt glauben, sie könnten ihre Ohren auf Durchzug stellen, weil es ja hier um das Verhalten der Frauen geht, dann sollen sie doch bitte beachten, dass hier vor allem verheiratete Frauen angesprochen werden. Und es geht also auch die Ehemänner an. Die sollen ja eigentlich ihre Ehefrau unterstützen und ihr auch helfen, das Verhalten, wie es Gott auch will, hier in der Gemeinde zu praktizieren. Nun, welches Verhalten oder welche Themen spricht Paulus hier an? Es sind im Wesentlichen drei Themen. Das erste ist das Auftreten der Frau, was ihr Äußeres, ihre Aufmachung betrifft. Das zweite Thema, die eigentliche Priorität für eine gottesfürchtige Frau. Und das dritte Thema, die Rolle der Frau im Rahmen der Gemeindedienste. Kommen wir nun zum ersten Thema. Das Auftreten der Frau, was ihr Äußeres betrifft. Der Brief war ja gerichtet an Timotheus, als er für die Gemeinde in Ephesus verantwortlich war. Ephesus war damals die Hauptstadt der römischen Provinz Asia. Es war ein Handelszentrum für die gesamte Region. Und es war eine prunkvolle Stadt. Die beherbergte eines der Weltwunder der Antike, nämlich den Tempel der Diana. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 19. Und dieser Tempel, es war eine Touristenattraktion. Es kamen viele dorthin und dieser Tempel trug dazu bei, dass viel Geld damit verdient wurde. Zum Beispiel, indem man so kleine Souvenirs herstellte, wo dieser Tempel dann aus Silber gefertigt war und es wurde dann verkauft. Die Stadt und ihre Bewohner, die waren sehr reich. Sie waren so reich, dass die Straßen in dieser Stadt aus Marmor waren und nicht aus schnödem Kopfsteinpflaster. Und dieser Reichtum, der führte zwangsläufig auch dazu, dass das Verhalten und das Auftreten der Bewohner davon beeinflusst war. Also dieser Reichtum führte dazu. Die haben nämlich ganz ungeniert gezeigt, was sie hatten. In ihrer Kleidung, in dem Schmuck, den sie trugen oder die Frauen trugen, in ihren Frisuren, mit denen sie die Aufmerksamkeit der Beobachter oder Betrachter erregen wollten und womit sie einander übertreffen wollten. Und auch scheint ihre Kleider die gebotenen Grenzen des Anstands und der Schamhaftigkeit überschritten zu haben. Und all dies war offensichtlich auch in der Gemeinde Jesu damals ein Problem, das Paulus hier unter der Leitung des Heiligen Geistes anspricht. So ganz weltförmig, das heißt, wie in der Umgebung der Christen, scheint es wohl dort zugegangen zu sein. Und so müssen wir uns auch fragen, wie es eigentlich bei uns heute hier aussieht in diesen Bereichen. Ist der Gemeindebesuch ein Schaulaufen, eine Art Modenschau? Ist uns die äußere Aufmachung so wichtig, dass sie uns die Aufmerksamkeit der anderen sichert? Und wo ziehen wir die Grenzen im Blick auf die Kleidung? Ist sie bestimmt von den Modemachern dieser Welt, von deren Werten, oder ist sie bestimmt von meiner Gottesfurcht? Die Kleidung heutzutage ist ja eigentlich so, dass man sagen muss, sie entblößt mehr, als dass sie verhüllt. In verschiedener Weise. Das ist ja vor allem dann auch im Sommer wieder sehr deutlich zu sehen. Und da ist eben die Frage, machen wir da mit oder grenzen wir uns davon ab? Und die Frage, die sich eine Frau stellen sollte in dem Zusammenhang, ist eigentlich, wem will ich mit meiner Kleidung, mit meiner Aufmachung eigentlich gefallen? Mir selbst und der Männerwelt oder dem Herrn, der mich erlöst hat? Und ein Wort an die Ehemänner. Helfen wir unseren Frauen, im Blick auf ihre Aufmachung das rechte Maß zu finden? Denn das fällt auf uns zurück. In Sprüche 12, Vers 4a heißt es, eine tugendhafte Frau ist die Krone ihres Mannes. Und noch eine Bemerkung in diesem Zusammenhang. Der Vers 9, der wurde oft so verstanden, dass die Frau sich weder schmücken, noch nett kleiden, noch ordentlich frisieren soll. Stichwort Pietistenknoten oder eine ganz unvorteilhafte Kleidung. Das steht hier nicht, wenn wir genau lesen, sondern es wird nur gesagt, dass darauf nicht das Hauptaugenmerk bei einer gottesfürchtigen Frau liegen soll und dass sie sich in einem gebotenen Anstand kleiden soll. Es liegt im Wesen der Frau, das ist Schöpfungsanlage, es liegt im Wesen der Frau, dass sie sich ordentlich frisiert, dass sie sich nett kleidet, dass sie sich nett zurecht macht. Und wir sollten uns aber auch darüber im Klaren sein, was bedeutet es konkret? Wo sind da unsere Werte, wo sind da unsere Grenzen? Haben wir uns damit befasst, was die Bibel sagt in dem Zusammenhang? Oder lassen wir uns eben von den Werten der aktuellen Mode manipulieren und bestimmen? Das ist eben hier die Frage. Noch ein kleiner Test diesbezüglich. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an diese oder an jene gläubige Frau denkst? Ist es ihre schicke Kleidung? Ist es ihr Äußeres, ihre Aufmachung? Oder ist es ihr Wesen, ihre Taten, ihr guter Ruf. Und das bringt uns schon eigentlich zum zweiten Thema, das ja eng mit dem ersten verknüpft ist. Die eigentliche Priorität für eine gottesfürchtige Frau. Durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Dadurch soll eine gläubige Frau auffallen. Wer diese Priorität beherzigt, der hat zwangsläufig nicht so viel Zeit für Styling, für Mode, für Aufmachung. Ich möchte zwei Beispiele aus der Apostelgeschichte anführen, die ihr vielleicht kennt, wo das sehr deutlich wird. Tabitha, die auch Dorkas genannt wird, in Apostelgeschichte 9. In Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeiten, die sie übte. Die ist gestorben und dann heißt es, da stand Petrus auf und ging mit ihnen und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach und alle Witwen traten zu ihm hin, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Also diese Frau hat sich um die Armen gekümmert. Sie hat Kleider genäht, hat hier Gutes getan. Das war ihr Ruf in der Stadt. Und eine zweite, die Lydia, eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach, wenn er davon überzeugt sei, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Die Lydia, sofort nach ihrer Bekehrung, war sie bereit, Gastfreundschaft zu üben. Das heißt sogar, sie nötigte uns. Sie nimmt also den Paulus und seine Mitarbeiter bei sich auf. In 1. Timotheus 5 wird noch ein bisschen näher gesagt, was die Bibel unter guten Werken versteht. Und das sehen wir auch hier, was hier an guten Werken genannt wird. Eine Witwe soll nur in die Listen eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis gute Werke hat. Wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Und dann noch einmal, so will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Also die Prioritäten einer gottesfürchtigen verheirateten Frau, Kinder aufziehen, sofern sie welche hat, und den Haushalt führen. Mehr davon, wie das aussieht, haben wir am Anfang gehört in der Lesung aus Sprüche 31. Das ist die Priorität, das steht an erster Stelle. Sie soll sich darum kümmern. Das hat Vorrang vor allem anderen, vor Karriere, vor beruflichen Ambitionen, vor anderen außerhäuslichen Aktivitäten. Gastfreundschaft üben. Das heißt, das Haus zu öffnen für andere, für sie zu kochen, Übernachtung anzubieten oder die Füße der Heiligen zu waschen. Es meint wohl, anderen zu dienen. Und das Wort für Dienst heißt da wörtlich, zur Fürsorge für andere tätig sein. Also praktische Hilfe anderen zuteil werden lassen. Vor ein oder zwei Wochen wurde ja hier im Gottesdienst gesagt, dass wir die Familie Kühl unterstützen wollen, indem wir ihnen Mittagessen vorbeibringen. Da haben sich auch einige daran beteiligt, aber das ist so eine ganz praktische Hilfe, sich dafür einzusetzen und da auch anderen zu dienen. Oder was auch für Frauen sehr gut ist, ist zum Beispiel Seelsorge an anderen Frauen, an Kindern und Jugendlichen. Frauen können gut ermutigen, viel besser als Männer, ist jedenfalls meine Erfahrung. Und so finden wir eben auch in der Bibel noch an anderen Stellen weitere Hinweise, was eigentlich gute Werke sind. Ich möchte an dieser Stelle einmal das Zeugnis einer Frau vorlesen. Es ist ein Leserbrief in Erwiderung oder in Reaktion auf einen Artikel. Und dieser Leserbrief ist erschienen in der Zeitschrift Ethos im Dezember 2020. Da schreibt diese Frau: Man ist inzwischen ein bunter Hund, wenn man sich und dennoch auch als Akademikerin, sie ist wohl Akademikerin, diese Frau, bewusst für ein Leben als Hausfrau und Mutter entscheidet. Beim gemütlichen Austausch mit Frauen aus der Gemeinde geht es meist ausschließlich um Themen wie endlich wieder außerhalb der Familie arbeiten gehen, hier ein Projekt starten, dort nach Möglichkeiten suchen, um etwas anderes als nur die Familie zu haben, sich über seine Berufung bewusst werden und seine Gaben entfalten. Ich behaupte nicht, dass eine Mutter sich nicht außerhalb der Familie engagieren kann und darf. Im Gegenteil, es ist für Kinder gesund und notwendig, wenn sie sehen, dass ihre Eltern auch anderswo Verantwortung übernehmen. Doch wenn darüber die nächstliegende, offensichtlichste Aufgabe vernachlässigt wird, sehe ich es kritisch. Selbstverwirklichung geschieht nicht nur dann, wenn sich eine Frau wieder ihrer beruflichen Karriere zuwendet, sondern kann auch im frommen Gewand in Erscheinung treten. So kann zum Beispiel das Engagement in der Gemeinde auch eine Flucht aus dem Alltag sein und dem eigenen Ego dienen. Meine Berufung als Mutter von drei Kindern im Kindergarten und Grundschulalter ist doch offensichtlich. Mein Projekt ist zu Hause. Und wo sind in all den christlichen Kreisen und Konferenzen die Frauen, die das leben aus Überzeugung? Soweit mal der erste Teil, ich komme nachher nochmal darauf zurück. Kommen wir nun zum dritten Teil, zum dritten Thema unseres heutigen Textes. Die Rolle der Frau im Rahmen der Gemeindedienste. Ich möchte den Text noch einmal vorlesen. Dort heißt es: Eine Frau soll in der Stille lernen in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Dieser Abschnitt ist wohl der umstrittenste in unserem heutigen Predigttext. Von Kritikern wird Paulus dann sehr schnell als Macho abgeurteilt, dem ein veraltetes Rollenverständnis vorgeworfen wird. Er sogar wird von Unterdrückung der Frau und von Frauenfeindlichkeit geredet. Aber es geht hier eben nicht um einen angeblich frauenfeindlichen Paulus, sondern es geht um das ewige, um das zeitlose Wort Gottes. Gott offenbart hier seine Ordnung für die Rolle der Frau im Rahmen des Gemeindedienstes. Und Paulus spricht hier in apostolischer Autorität, Vers 12. Ich erlaube aber, das sagt er als Apostel, und ein Apostel ist ein Bote Gottes. Das heißt also, Gott gebraucht den Apostel Paulus hier, um durch ihn seinen Willen, sein Wort kundzutun. Vers 11 heißt es, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Das ist ja auch etwas, wo heute sehr umstritten ist, wo dagegen rebelliert wird, wo schlichtweg das auch übertreten wird. Dieses Wort oder diese Aussage meint nicht, dass die Frauen keinen Pieps in der Gemeinde sagen sollen, sondern eine Frau kann durchaus hörbar sich im Gottesdienst beteiligen. Manche legen es ja, wie gesagt, so aus, dass sie sogar das laute Beten der Frau im Gottesdienst ablegen. Aber auch 1. Korinther 11, Vers 5 widerlegt es. Ebenso ist es einer Frau erlaubt, nicht nur laut zu beten, sondern auch Zeugnis zu geben von dem, was der Herr in ihrem Leben getan hat. Und vielmehr wird hier mit dieser Stille eine ganz besondere Stille gemeint, wie es in Vers 12 auch deutlich wird. Eine Stille, die die maßgebende Lehre für die ganze Gemeinde und die Rolle der Gemeindeleitung betrifft. Frauen sind vom Leben, vom Leiten und vom Lehren der Gemeinde ausgeschlossen. Es ist aber nicht ganz richtig zu sagen, dass Frauen gar nicht lehren sollen. Frauen können das sehr wohl tun, zum Beispiel in der Frauenstunde. In Titus 2, Vers 4 schreibt Paulus, die älteren Frauen sollen die Jüngeren lehren. Oder Frauen können sehr wohl auch bei Kindern und bei Jugendlichen lehren. Denken wir auch an den Timotheus, wie der von seinen Großmutter und Mutter unterwiesen worden ist. Oder wir lesen in Apostelgeschichte, wie Priscilla sogar einem Prediger unterwiesen hat in der rechten Lehre. Allerdings hat sie das im privaten Raum gemacht und zusammen mit ihrem Ehemann. Paulus beruft sich eben bei der Begründung für diese Anordnung nicht auch nur auf seine Autorität als Apostel. Ich habe das schon gesagt in Vers 12. Ich erlaube aber, sagt er eben als Apostel. Sondern er geht zurück zur Schöpfungsordnung. Und damit macht er deutlich, dass die Stellung der Frau zeitlos gültig ist. Es galt nicht nur zur Zeit des Apostels Paulus, sondern es gilt heute noch genauso. Vers 13. Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Das ist die Schöpfungsordnung. So hat es Gott gemacht. Und eine Schöpfungsordnung oder die Schöpfungsordnung verändert sich nicht. Sie bleibt bestehen, sie ist zeitlos. Aber jetzt kommt das Problem, dass die Schöpfungsordnung durch den Sündenfall beschädigt worden ist, und zwar mit erheblichen Folgen. Lesen wir dazu mal 1. Mose 3, Vers 16. Da sagt Gott zu der Frau, so Eva, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Verlangen heißt hier, dass die innewohnende Sünde eine Frau dazu verleiten will und auch verleiten wird, diese Schöpfungsordnung zu übertreten, über den Mann zu herrschen, statt in dieser Unterordnung, wie sie Gott vorgesehen hat, zu bleiben. Und die Folge von dieser Übertretung der Schöpfungsordnung ist das, was wir Autoritätsanmaßung nennen können. Wir sehen das in der Bibel in einem drastischen Beispiel mit all den verheerenden Folgen. Ich denke da an Miriam, die Schwester von Mose und Schwester von Aaron, von der wird in 4. Mose 12 Folgendes berichtet. Miriam aber und Aaron redeten gegen Mose. Mose war ja der von Gott eingesetzte Führer des Volkes, wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Das sehen wir hier übrigens schon mal. Miriam steht an erster Stelle. Miriam und Aaron redeten gegen Mose. Die Miriam war also die treibende Kraft. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er auch nicht zu uns? Und der Herr hörte es. Also, wir haben doch auch was zu sagen. Wir wollen doch auch mitbestimmen. Wir wollen doch auch sagen, wo es lang geht. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, geht ihr drei hinaus zur Stiftshütte. Und sie gingen alle drei hinaus. Da kam der Herr in der Wolkensäule herab und trat in den Eingang der Stiftshütte. Und er rief Aaron und Miriam und die beiden gingen voraus. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte über sie, und er ging. Und die Wolke wich von der Stiftshütte, und siehe da, Miriam war aussätzig wie Schnee. Mose aber schrie zu dem Herrn und sprach: Ach Gott, heile sie doch. Da sprach der Herr zu Mose: Sie soll 7 Tage lang außerhalb des Lagers eingeschlossen werden, danach darf sie wieder aufgenommen werden. So wurde Miriam 7 Tage lang aus dem Lager ausgeschlossen, und das Volk brach nicht auf, bis Miriam wieder aufgenommen war. Also wir sehen hier, wie Gott über diese Übertretung der Ordnung denkt und wie sie von Gott, diese Übertretung von Gott entschieden unterbunden wird, weil eben hier gegen Gott und seine Ordnung rebelliert wird. In Vers 15 sehen wir nun, wie diese Übertretung der Ordnung oder was Gott vorgesehen hat, damit eine Frau vor dieser Versuchung zur Sünde überhaupt bewahrt bleibt. Dieser Vers 15, den habe ich ehrlich gesagt ganz lange nicht verstanden. Da heißt es nämlich in etlichen Übersetzungen: Und die Frau soll gerettet werden durch das Kindergebären. Und wenn man errettet liest in der Bibel, dann denkt man immer gleich an ewige Errettung im Sinne von Heil. Aber das würde ja eigentlich dem übrigen Zeugnis der Schrift widersprechen. Denn Errettung ist ja nur möglich durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch Kindergebären, also durch irgendwelche Werke. Und besser ist die Übersetzung, die ihr jetzt hier habt, diese Schlachter 2000, die hat mir eigentlich erst so richtig geholfen, das zu verstehen. Die Frau soll bewahrt werden. Wovor? Nämlich vor der Versuchung zur Sünde, die Ordnung Gottes zu übertreten. Und wie soll sie bewahrt werden? Indem sie Gottes Priorität für sich akzeptiert und annimmt. Indem sie eben die eigentliche Rolle annimmt, die Gott für sie vorgesehen hat, und dass sie ihre Einstellung überdenkt und dementsprechend auch korrigiert. Ich meine, dass die Bibel uns eine sehr klare Sicht dieser Prioritäten für eine verheiratete Frau zeigt. Ich habe das hier mal zusammengestellt. Die erste Priorität ist, Gott über alles zu lieben. Das ist ja die Grundlage für alle Nachfolge, dass ich den Herrn an erste Stelle setze. Das gilt ja nicht nur für die Frau, es gilt ja auch für den Mann, aber für die Frau natürlich auch. Und dann die zweite Priorität ist, die Frau ist geschaffen als Gehilfin, das ist Schöpfungsordnung, Schöpfungsanlage. Sie soll eine Ergänzung sein für ihren Ehemann. Und jeder, der eine Frau hat oder hatte, der hat es gemerkt, wie gut seine Frau ihn ergänzt, wie sie alles Eigenschaften hat, die der Mann oft gar nicht hat. Und wie die beiden, wenn sie harmonieren, so wunderbar auch zusammenspielen. Und die dritte Priorität ist die Kinder. Und das steht an der dritten Stelle. Und das nächste wäre eigentlich dann Dienste und Aufgaben in und an der Gemeinde. Und dann erst außerhäusliche und außergemeindliche Aktivitäten, Beruf, Karriere und was es alles denn so gibt. Und die Reihenfolge der Prioritäten ist schon wichtig und sollten wir beachten. Wenn es jetzt eine Frau ist, die nicht verheiratet ist, dann fehlt natürlich der Punkt 2 und der Punkt 3 weg. Aber dann rückt eben der Punkt 4 an die zweite Stelle. Ich weiß, dass hier natürlich jetzt wir in einer Zeit leben, wo es oft sehr schwierig ist, diese Prioritäten auch zu leben. Zum Beispiel, wenn man Alleinerziehende denken, wo ja Berufstätigkeit unabdingbar ist für die Frau, dann muss eigentlich die Frau das ausfüllen, was eigentlich der Mann normalerweise tut, nämlich zu arbeiten, um den Lebensunterhalt zu verdienen für die Familie. Aber das sind natürlich jetzt Sonderfälle und es ist nicht in Gottes Ordnung vorgesehen. Und wir sehen ja auch selber, wie heutzutage hier, dadurch, dass diese ganze Ordnung auch in der Familie zerstört wird oder sich auflöst, wie das ja immer wieder immer schwieriger wird, dieses Leben. Ich möchte nun schließen mit dem zweiten Teil des Leserbriefes, den ich vorher vorgelesen habe. Dort heißt es dann: Ich halte daran fest, die Familie sollte der erste Wirkungskreis einer Mutter sein. Dass das immer leicht ist, hat niemand gesagt. In dieser Situation ist es schon ein verlockendes Angebot. Geh wieder arbeiten, such dir außerhalb der Familie Bestätigung, dann wird alles leichter. Doch wird es das wirklich? Wie hoch ist der Preis für die vermeintliche Freiheit der Frau? Meistens funktioniert das System Familie dann nur noch mit viel Unterstützung von außen. Und das heißt, dass ich meine Kinder wieder ganz bewusst in fremde Hände gebe und anderen Einflüssen aussetze. Stichwort Kita und so weiter. Oder der Mann muss ran. Er versucht im Zuge einer falsch verstandenen Gleichberechtigung seiner Frau den Rücken frei zu halten, damit diese arbeiten gehen kann. Er mag nicht, wie er sich dabei selbst verliert. Sein Mannsein, seine Stärke. Wo sind die echten Männer in unseren christlichen Gemeinden? Sie werden Stück für Stück von emanzipierten, forschen, sich vordrängenden Frauen ersetzt. In Leitungsgremien, im Verkündigungsdienst, bezeichnenderweise gerade überall dort, wo man gesehen wird und Ehre und Anerkennung von außen bekommt. Wenn ich mich als Frau nicht ganz bewusst gegen diesen Trend stelle, mich unter Jesus beuge und von ihm beherrschen lasse, werde ich immer von meinen eigenen sündhaften Verlangen gesteuert. Was ist also in diesem Zusammenhang echte Stärke? Ist es nicht genau dort zu finden, wo man ganz bewusst seine eigenen Wünsche und Begierden hinten anstellt und sich Jesus unterordnet, egal was es kostet? Vielleicht heißt Stärke an manchen Stellen und zu manchen Zeiten, bewusst unter seinen eigenen Möglichkeiten zu bleiben und zum Beispiel auf gesellschaftliche Ehre und Anerkennung zu verzichten, um dafür den Platz auszufüllen, den Gott mir als Ehefrau und Mutter zugedacht hat. Ich will mich ganz und ausschließlich an Jesus binden, von ihm abhängig machen. Er ist der Auftraggeber für meinen Lebensstil und meine Entscheidungen. Auf seinen Beifall kommt es einmal an. Ich glaube, mehr ist zu diesem Thema nicht mehr zu sagen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wir erkennen auch in dem, was du uns sagst, in deinen Ordnungen, deinen Geboten, kennen wir eine tiefe Weisheit. Eine Weisheit, die weit das übersteigt, was wir für klug und richtig halten. Und ich danke dir, Herr, dass du uns das auch für alle Bereiche unseres Lebens immer wieder aufzeigst. Heute hast du es uns aufgezeigt in Bezug auf die gottesfürchtige Frau. Herr, und ich danke dir, dass du durch dein Wort zu unseren Herzen auch redest. Du weißt ja, wie wir darüber denken, was wir heute gehört haben. Ich bitte dich, Herr, dass du Gnade schenkst, dass wir das nicht gleich wieder verdrängen, sondern wirklich darüber nachdenken und dann dich fragen. Herr, was willst du eigentlich, was ich tun soll? Wo ist meine Stellung vor dir? Hilf da uns dazu und schenke du Gelingen. Du hast uns dazu ausgerüstet, es zu tun, durch dein Wort, durch deinen Geist. Ich danke, Herr, dass du uns da in diesen Überlegungen und auch in den Entscheidungen, die vielleicht da anstehen, nicht alleine lässt. Amen.